Nehmen sich Führungskräfte zu wichtig?
Entscheidet die Haltung oder sind es die Kompetenzen, die wichtiger sind bei einer Führungskraft?
Oder braucht es beides oder keines?
Bleibt gespannt.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Unternehmensalchemisten, dem Business-Podcast für alle, die Unternehmen mit Herz gestalten.
Wir, das sind Sabine Führer und
Norbert Wittheim.
Und wir begleiten euch durch die Alchemie des Unternehmertums.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du heute da bist.
Schön, dass ihr heute dabei seid und mitzuhört. Ganz besonders freuen wir uns, Professor Herbert Gölsner, Professor Dr. Herbert Gölsner zu begrüßen. Lieber Herbert, danke, dass du zu uns gefunden hast ins Studio. Heute ein ganz spannendes Thema, das Thema Führen aus systemischer Sicht.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und danke für die Einladung auch.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du heute da bist.
Lieber Herbert, wir kennen uns seit einigen Jahren. Du bist ja nicht nur für mich Experte und Vorbild, wenn es um deine Professur und deine langjährige Tätigkeit auch in der Fachhochschule in Puch geht, sondern vor allem für deine Querverbindungen und teilweise auch Perspektivenwechsel, was das Thema Führung, Unternehmensführung oder Führung im unternehmerischen Kontext betrifft.
Ja, ich habe mich ja mit dem Thema systemische Führung etwas genauer auseinandergesetzt. Vielleicht zum Hintergrund auch, wie ich dazu gekommen bin. Ich war Personalleiter in einem größeren Unternehmen in Salzburg und habe da ein paar interessante Beobachtungen gemacht. Zuerst einmal die Beobachtung, Leute haben neu im Unternehmen zu arbeiten begonnen, hochmotiviert. Und 2 Jahre später sind sie durch zynische Bemerkungen aufgefallen. Man dachte, aha, interessant. Mhm. Dann Führungskräfte auch, die haben wirklich hart gearbeitet, viel gearbeitet und haben auch immer wieder Beschwerden bekommen, die Leistung passt nicht. Und ich habe mir gedacht, was ist da los? Und habe das mal reflektiert und habe auch gesehen, dass die Leute, an die ich da denke jetzt, alle willig waren, also leistungswillig, motiviert und auch leistungsfähig. Und dann habe ich gedacht, aber warum stimmt dann die Leistung nicht? Und habe dann mich damit auseinandergesetzt, auch mit Literatur, und habe da recherchiert und bin letztendlich auf das Thema systemische Führung gekommen. Und darum bin ich bei dem Thema angelangt, das ist schon eine Zeit her. Bin der Überzeugung, dass das Thema systemische Führung heute mindestens, wenn nicht noch viel aktueller wie damals ist.
Absolut. Ganz, ganz spannendes Thema, was in vielen Firmen heutzutage zu spät erkannt wird oder noch nicht erkannt wird. Was sind denn so deine Erfahrungen und Empfehlungen? Was könnte denn anders laufen bei den Unternehmen? Wo sollten sie denn hinschauen? Und vor allem, was waren deine Erkenntnisse aus dieser Zeit, die du mitgeben möchtest?
Ja, vielleicht einmal auf einer abstrakteren Ebene. Eine Erkenntnis ist, Führung ist extrem wichtig. Und die Führungskraft wird viel zu wichtig genommen.
Oh, spannend.
Und dafür wird das Führungssystem viel zu wenig wichtig genommen. Sehr oft heißt die Führungskraft, muss das und das alles können, ist der Superhero. Der kann das, der ist geboren als Führungskraft. Mhm. Wahrscheinlich kann man sich das dann so vorstellen, dass dann im Kreissaal plötzlich das helle Licht erstrahlt und die geborene Führungskraft kommt heraus. Am besten noch mit Schnurrbart. Das ist nicht so, behaupte ich aus tiefster Überzeugung, sondern Führen ist etwas, was man erlernen kann, so wie Rechnen, Lesen, Schreiben, was jeder erlernt, der sich damit auseinandersetzt oder muss sich damit auseinandersetzen. Mhm. Natürlich gibt es Leute, die leichter, schneller Rechnen, Lesen, Schreiben lernen, aber jeder, normal funktionierendes Gehirn hat, lernt das, und zwar so, dass er mit dem in der Welt ordentlich zurechtkommt, je nachdem, wie viel er sich damit auseinandersetzt auch. Und genau das Gleiche ist bei der Führungskraft, und das andere ist das Führungssystem. Und ich denke, dass Führung zu wichtig ist, als dass es einigen wenigen Leuten überlassen wird. Das heißt, Führung auch aus der systemischen Sicht gehört meiner Überzeugung nach stark dezentralisiert. Und zwar dorthin, wo die Entscheidungsmöglichkeit anfällt. Ja. Vielleicht ein Beispiel dazu.
Ja.
Da gibt es ein schönes Beispiel. In einer Firma fängt ein neuer Geschäftsführer zu arbeiten an und am ersten Tag geht er gleich in die Produktion und schaut, was da so ist, damit er auch einen guten Eindruck macht und die Leute ihn kennenlernen. Und er geht so durch und alle, die er so beobachtet, arbeiten hart. Bis auf einen, der lehnt so an der Mauer. Und schaut den anderen ganz gemütlich beim Arbeiten zu. Dann geht der neue Geschäftsführer hin und stellt ihm die Frage, wie viel verdienen Sie im Monat? Der sagt, ja, sowas 2.000 Euro. Und dann gibt er ihm 3.000 Euro in die Hand und sagt, morgen brauche ich es nicht mehr kommen. Und geht wieder ins Büro. Und beim Gehen ins Büro fragt er den Personalleiter, der mitgeht, wer war das eigentlich? Und der Personalleiter sagt, der Pizzalieferant. Und das passiert, wenn Entscheidungen eben nicht dort getroffen werden, wo sie anfallen.
Ja.
Und das meine ich unter Führung dezentralisieren, nämlich dorthin, wo die Leute, die das am besten entscheiden können inhaltlich auch entscheiden dürfen dann. Mhm. Und insofern auch Führung dezentralisieren, zum Beispiel mit Rollen verteilen, wo Rollen und Verantwortlichkeiten aufgeteilt werden. Die Führungskraft an sich oder eine Führungskraft nicht so eine zentrale Führungsrolle spielt.
Mhm. Jetzt habe ich im Vorfeld rausgehört, auch du hast erzählt, wie es nicht laufen soll, dass dann Zynismus auftritt oder Demotivation. Das heißt, ein Anzeichen kann auch sein in einer Unternehmenskultur, in einem Umfeld, wenn ich das richtig verstehe, dieser grundsätzlich die Leute sind motiviert und dann stellt sich diese Negativspirale auch des Mindsets ein.
Ja, genau. Also es ist, von dem kann ich ausgehen, oder? Wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe, dass der grundsätzlich willig ist oder sie. Mhm. Oder würde auch sagen, das ist die Anforderung auch und von dem muss ich ausgehen können. Und wenn das nicht so ist, gibt es sowieso ein Problem, aber sehr oft ist das ja so. Und da gibt es ja den schönen Spruch, die Leute kommen wegen den Unternehmen und verlassen das Unternehmen wegen der Führungskraft.
Ah, okay. Das ist auch deine Erfahrung, die du über viele Jahre so sammeln konntest auch?
Ja, ich kenne auch sehr gute Führungskräfte. Ich habe selber auch das Vorrecht gehabt, eine wirklich gute Führungskraft erlebt zu haben. Mhm. Und die hat eines ausgezeichnet, dass sich diese Führungskraft auch immer als Ermöglicher gesehen hat und gesagt hat, pass auf, ihr seid die Spezialisten. Was soll ich euch sagen? Das wäre ja eine nicht zulässige Zumutung, euch das zu sagen. Aber ich stelle euch die Rahmenbedingungen zur Verfügung. Mhm. Also das verstehe ich dann unter Führungssystem, die Rahmenbedingungen auch zur Verfügung stellen und die Struktur zur Verfügung stellen. Mhm. Das kann nicht nur die unmittelbare Führungskraft, sondern das darüberliegende Organisationssystem zum Beispiel. Aber auch die Führungskraft, also die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, das System zur Verfügung stellen und dann aus dem Weg gehen.
Okay.
Das ist schon genügend, wenn die Führungskraft nicht behindert.
Ja, das ist ja wirklich interessant, das so zu hören. Und wenn man das nochmal konkret zusammenfasst, ist es ja eigentlich ein einfaches Rezept. Der Rahmen muss gegeben sein und man braucht gut trainierte und geschulte Führungskräfte. Und da stellt sich so mir die Frage, was macht denn eine Führungskraft zusätzlich noch aus? Was muss sie in ihrem Portfolio noch mitbringen, um als die ideale Führungskraft gesehen zu werden?
Ja, das ist schon, denke ich, sehr unternehmens- und situationsspezifisch. Aber ich würde schon sagen, dass es so ein paar allgemeine Punkte gibt. Einerseits bezogen auf Kompetenzen und andererseits bezogen auf Haltung, wobei die Haltung deutlich wichtiger ist wie die Kompetenz dahinter. Unter Haltung verstehe ich, dass man, und das ist eine große Herausforderung, den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin weniger als Ressource sieht und mehr als Mensch sieht. Also der Mitarbeiter ist ja auch Mensch, er ist nicht nur Ressource. Und wenn ich als Führungskraft den Mitarbeiter vom Objekt zum Subjekt mache, quasi ihn als Mensch wahrnehme auch, diese Haltung habe, dann wird da sehr viel Potenzialentfaltung passieren Und diese Haltung kann man aber nicht faken. Das ist das Spezielle. Ich kann ja sehr viel tun, sagen, ja, du bist ganz wichtig, aber in Wirklichkeit meine ich, ja, muss man jetzt sagen, ist antrainiert. Aber die Haltung kann ich nicht faken. Spätestens mittelfristig merken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das. Und diese Haltung aufzubringen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Und dann als Führungskraft einladen, ermutigen, inspirieren. Und ohne, dass man der Fachexperte da unbedingt ist, in höher qualifizierten Bereichen, was immer mehr der Fall ist, kann man das ja nicht mehr, muss man auch nicht mehr, wird auch nicht erwartet von den Mitarbeitern. Also ich muss nicht Härte zeigen, sondern ich muss Haltung zeigen.
Wenn du so erzählst, auch jetzt kurz mal das Wort Härte zeigen bei Führungskräften, was ich so beobachtet habe, ist, Führungskräfte fangen oft in einer guten Haltung an und auf einmal entwickelt sich diese Härte. Als Führungskraft ist man in einer Sandwich-Position, bekommt auch sehr viel Druck von oben, auch Druck von unten. Was können genau die Ressourcen sein, die dazu führen, warum Führungskräfte dann vielleicht auch dadurch in den Zynismus verfallen und ihre Haltung, die sie anfangs hatten, in der Anfangszeit verlieren?
Ja, also gute Frage. Das ist dieses bekannte Radfahrprinzip, oder? Nach oben buckeln und nach unten treten. Und wenn ich es von oben kriege, dann gebe ich es nach unten weiter. Und das wäre, denke ich, eine zentrale Herausforderung, dass man eben diesen Kreislauf unterbricht. Mhm. Als mittlere Sandwich-Positionsführungskraft. Einerseits gibt es ja auch eine Führung von unten nach oben. Das heißt, die Mittelmanagement-Führungskraft kann ja auch die Führungskraft nach oben führen, ein Stück weit. Ja. Mhm. Das ist ja auch wichtig. Und auf der anderen Seite nach unten in einem konstruktiven Sinn führen. Und also diesen destruktiven Kreislauf, der da oft läuft, dann auch unterbrechen. Und das braucht sicherlich sehr viel Selbstreflexion einerseits und andererseits sehr viel Selbstführung im Sinne von Ausgleich. Mhm. Also ich muss ja als Führungskraft, diese die zentrale Basis, dass ich mich selbst führen kann. Und das wäre genau das. Also was tue ich jetzt? Ich reflektiere das, was ich erlebe. Ich führe mich selbst. Ich schaue, dass ich Ausgleich habe, sowohl physisch, Ernährung, Bewegung und privat und was weiß ich, als auch geistig mich Ausgleich habe. Ein gutes Verhältnis zwischen Spannung und Entspannung. Mhm. Und da aus dieser Mitte heraus, die sich da idealerweise entwickelt, gut führen kann in diesem Sinne, wie wir es ja auch ein Stück weit besprochen haben.
Das heißt, das sind dann so wirklich die praktischen Tipps auch und die Werkzeuge, wo wirklich Führungskräfte ansetzen können, bei sich selber diese Fähigkeit zu steigern, sich zu reflektieren. Führungskraft, da steckt ja auch das Wort Kraft drinnen. Genau. Das heißt, in der Kraft zu sein und zu bleiben.
In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es.
Genau, auf jeden Fall. In der Ruhe liegt die Kraft. Und was wir jetzt da auch noch raushören, ist stark dieses Thema Haltung und dann das Verhalten und dann die Kompetenz. Also diese Haltung, die du gesagt hast, die kann man nicht faken, sondern vielleicht meiner Erfahrung nach auch in diese Haltung mehr und mehr auch reinwachsen, wenn ich gute Vorbilder habe, wenn ich selber ein gutes Vorbild sein möchte. Und wir kennen das ja auch aus der modernen Gehirnforschung, man kann ja nicht Vorbild sein. Wir sind ja immer Vorbild und stecken uns wechselseitig auch über die Spiegelneuronen in unserer Haltung und dem Verhalten auch an.
Genau, ja.
Was können denn aus deiner Sicht Unternehmen tun, damit sie diesen Weg, den Prozess zu dieser Führungskraft mit einer guten Haltung, mit Entspannung, die Führungskraft unterstützen und auch fördern? Was sind denn so die No-Gos und vor allem ganz wichtig, was sind die Go-Go-Gos?
Okay. Ja, okay. Ich überlege gerade. Arbeiten an diesen zwei Ebenen, würde ich jetzt sagen, arbeiten am System, das heißt an der Organisation, an den Rahmenbedingungen. Das ist einmal eine Unternehmenskultur, zum Beispiel. Heißt, wie gehen wir mit Fehler um? Ganz wichtig. Heißt, wie transparent kommunizieren wir? Auch an der Ausrichtung arbeiten und die Führungskräfte an der Ausrichtung des Unternehmens mitarbeiten lassen. Also da muss es ja anfangen, dieses, dass ich Führung aufteile. Das heißt, das einmal das System schaffen. Wie schaffe ich das System? Wie schaffe ich die Ausrichtung? Ich würde sagen, beides ist wichtig, dass welches System schaffe ich es und wie schaffe ich es? Und wer arbeitet mit im System schaffen? Also das wäre das Arbeiten am System. Und da durchaus mit speziellen Prozessen, Begleitung, Organisationsentwicklung, wenn man jetzt diese Werte sich überlegt, das Unternehmen, also die man nicht einfach nur so sagt, sondern die man ausrichtet an dem, wie man es dann wirklich lebt, ja, an Zielkonflikten, Beispielen zum Beispiel, daraus die Werte generiert, wo es dann wirklich eng wird, wo sich ja die Werte dann wirklich zeigen, das klug aufziehen und den Prozess klug machen, das ist sicher wichtig, wenn man am System arbeitet und im System ja dann auch so ein Führungskonzept ausarbeitet, was erwarten wir von Führungskräften, mit den Führungskräften. Meine Erfahrung ist, was ich so erlebt habe, ist, dass man, wenn man mit Führungskräften so etwas arbeitet, an Kompetenzen oder an Ausrichtung, dann ist eine Mischung so eines Führungskräfteseminars an den Kompetenzen zu arbeiten, aber an der Organisationsentwicklung zu arbeiten, ein gutes System. Das heißt, dass man sagt, was wollen wir gemeinsam festlegen in unseren Rahmen, in dieser Ebene der Führung, von der wir jetzt sprechen. Und das machen wir jetzt und arbeiten gleichzeitig auch an den Kompetenzen, die wir brauchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, an den Kompetenzen, sicher dieses Kompetenz der Selbstreflexion, also Reflexionsbereitschaft, Fähigkeit, was heißt das, damit arbeiten und dass das auch eine zentrale Kompetenz dann zur Veränderungsbereitschaft ist. Dann auch an diesen Kompetenzen der emotionalen, intelligenten Führung, wie ich das auch gerne nenne. Das wird sicher immer wichtiger, speziell wenn man jetzt sich überlegt, Mensch und Maschine, was macht wer? Und die Maschine macht die technischen Prozesse oder was ich halt automatisieren und technisch abwickeln kann. Und dann wird halt der andere Aspekt umso wichtiger, diese emotionalen Intelligenzen, Fähigkeiten umgehen mit den Leuten halt dann. Und das aber nur die Schulung ist so das, was ich so erlebt habe, lassen sich Führungskräfte sehr ungern gefallen. Ja, das wollen wir nicht und so. Aber wenn ich es kombiniere mit einer quasi Organisationsentwicklung im kleinen Sinne, in dem Sinn, was wollen wir als diese Führungsebene wie in Zukunft gestalten von unserem Führungssystem und hier auch Entscheidungskompetenzen bekomme, die halt klar geregelt sein müssen, wie weit und wie weit nicht, dann ist das, glaube ich, eine gute Kombination, das so anzubeginnen oder weiterzuentwickeln.
Ich habe letzte Woche eine Anfrage bekommen zum Thema Meetingkultur auch zu verändern in einem Unternehmen, bei einer Abteilung. Das heißt, es könnte sein, einerseits einmal die Skills, die Kompetenzen zu darzulegen, was es braucht, damit einfach ein Meeting sinnvoll gestaltet ist.
Genau.
Aber auch, so höre ich das raus, was braucht es, damit wir in der Organisation generell eine andere Kultur haben?
Ja, bleiben wir bei dem Thema Meeting zum Beispiel. Also ja, wie kann man Meeting gestalten? Aber gleichzeitig sagt, wir wollen aber in diesem Führungskräftekreis jetzt entscheiden gemeinsam, wie wir in Zukunft Meetings gestalten wollen, strukturell. Zum Beispiel, also jetzt sage ich ein Beispiel dazu. Es könnte ja Sinn geben, dass man sagt, okay, wenn wir eine Team- oder Abteilungsbesprechung haben, dann macht das nicht der Abteilungsleiter, sondern wir rotieren. Wer das moderiert. Und das kann er alleine, und dann einfach das in die Diskussion bringen, zum Beispiel sagen, ja, wer von euch könnte sich das vorstellen? Kann sich nicht jeder vorstellen? Und dann gibt es vielleicht drei, dann kann man sagen, ja, vielleicht probieren der das einmal aus und berichtet dann in diesem Kreis wieder, welche Wirkungen und Effekte es gehabt hat und so die Verantwortung zu verteilen. Oder wie auch immer. Also sich da gemeinsame strukturelle Meetings Punkte überlegen und das dann auch gemeinsam zu entscheiden, wie man es machen. Das heißt nicht, dass jeder gleich machen muss, aber dass man entscheidet, dass der eine so und der andere so macht.
Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Meetings, was meine Erfahrung mitbringt, ist, viele Meetings laufen ins Leere, aufgrund dessen, weil es keine klare Moderation gibt, keinen Timekeeper gibt, keine Agenda im Vorfeld und vor allem auch nicht das Bewusstsein, was ist denn das Ziel, was soll denn heute der Outcome sein, ja? Ist es ein informatives Meeting oder gehen wir in eine Diskussion, müssen wir Entscheidungen treffen? Und das ist absolut unterschätzt, dass Meetings eine gewisse Vor- und Nachbearbeitungszeit brauchen, um auch wirklich effizient zu sein und einen Mehrwert für die Organisation zu schaffen.
Absolut. Ja. Ja, ich habe selber einen Fachbereich zu leiten und wir haben auch Fachbereichsmeeting und wir haben das einmal eingeführt. Das Beispiel, das ich vorher erzählt habe, dass wir einmal gesagt haben, okay, wir machen jetzt die Moderation nach Alphabet unterschiedlich, Punkt eins. Und zweitens haben wir so ein Meetingboard eingeführt, das haben wir dann aufgrund von Corona dann elektronisiert auf Miro. Und da gibt es ein paar Spalten. An der Spalte 1 Thema, jeder bringt es rein, kann es jederzeit reinbringen, also auch wenn das Meeting nicht ist, sondern wenn es dann einfällt, weil wenn man Zugang hat, dann schreibt man dazu, wie viele Minuten vorgesehen sind und wer es eingebracht hat. Dann beginnt, wenn das Meeting beginnt, macht man Check-in, dann wird die Agenda erstellt, das kommt dann in die zweite Spalte. Und dann gibt es einen Timekeeper, der schaut, wenn da steht 10 Minuten, nach 10 Minuten Jingle. Und dann machen wir eigentlich meistens weiter.
Ja.
Und sagen dann, ja, sollen wir jetzt weiterarbeiten oder sollen wir es abbrechen oder verschieben? Dann wird sie schon meistens weitergemacht. Aber es wird den Leuten bewusst, aha, eigentlich haben wir nur 10 Minuten geplant, jetzt sind wir schon 20 Minuten dabei und dann bewirkt das trotzdem etwas.
Was hat das Ganze im Kontext, wir sind jetzt schon in die Tiefe gegangen, in die Details, Meetings von der systemischen Organisationsstruktur und systemischer Führung, ist das ja ein Bestandteil. Wenn wir das jetzt mal konkret zusammenfassen, weil wir müssen halt auch timekeepen.
Ja, natürlich.
Was sind denn so deine 3 Handlungsempfehlungen, die du Unternehmen geben würdest, um genau diese Reise anzutreten und was vielleicht auch die Risiken sind, wenn sie das nicht vorhaben zu betrachten, im Organisationskontext systemisch sich anzuschauen?
Also einmal der Grundsatz wäre, Führung zu verteilen und die Handlungsempfehlung wäre dann wirklich Führungsaufgaben einmal niederzuschreiben, also oder gemeinsam oder selber einfach niederzuschreiben, das sind Führungsaufgaben. Und das könnte man dann in Rollen verschiedenen Mitarbeitern zuordnen oder gemeinsam mit ihnen vereinbaren, dass sie das machen. Also wirklich in die Dezentralisierung, das ist gar nicht so kompliziert, wenn man sich als Führungskraft überlegt, aha, diese Aufgabe, was eigentlich Führungsaufgabe ist, könnte ja der Mitarbeiter X machen. Ich treffe mich mit Mitarbeiter X und kannst du das vorstellen, das zu machen?
Kann ich mir aber auch vorstellen, dass eine gewisse Dynamik dann in dem Team passiert, wenn ich dem Mitarbeiter Führungsaufgaben gebe, was Begehrlichkeiten auch wecken wird bei dieser Person. Wie wirkt sich das im Team aus? Wie reagieren dann die anderen? Ich müsste jedem eine geben und ist das dann gerecht verteilt? Wie schafft man, dass das dann harmonisiert ist und keine Konflikte innerhalb des Teams und Begehrlichkeiten auftreten, vielleicht auch gewisse Neidfaktoren?
Ja, das sind, glaube ich, jetzt 2 Themen. Das eine ist das Thema der Bezahlung auch. Und das zweite ist, also die Führungskraft kriegt mehr und der müsste dann auch mehr kriegen oder nicht mehr kriegen. Und das zweite Thema ist, was machen die anderen? Und also ich würde im Großen und Ganzen das so sehen, dass eine Führungskraft die Leute schon ganz gut einschätzen kann. Und dann sagen, okay, da gibt es das Thema X und das würde ich dieser Person übergeben und ich frage sie, ob sie das vorstellen kann. Vielleicht ein Beispiel von unserem Fachbereich. Ich habe das mal gemacht mit einer Mitarbeiterin, kannst du dir vorstellen, die Bachelorarbeiten im Fachbereich zu koordinieren, die sehr wissenschaftlich viel macht und du kriegst unsere Bezahlung läuft quasi in Semesterwochenstunden. Du bekommst eine Semesterwochenstunde dafür. Das heißt, du musst dann das wenig unterrichten. Und also Bezahlung im Sinne, das ist die Währung quasi. Ja. Unsere Währung ist SWS, Semesterwochenstunden. Und die macht das, ohne dass ich das überrollen darf. Ich habe gesagt, ich überrolle dich nicht. Das ist mein Commitment, das darf ich nicht in diesem Rollenkonzept, sonst funktioniert das nicht. Aber du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du Beratung haben willst. Mhm. Ja, das hat sie am Anfang auch gemacht und jetzt nicht mehr. Und ich bin jetzt einfach ganz ein normaler Mitarbeiter bei dem Thema Bachelorarbeiten, wo es heißt, wer betreut jetzt Bachelorarbeiten?
Okay.
Und ich bin also einer der Betreuer.
Sagen, oder?
Na, sie hat mich nicht überholt, aber sie hat das jetzt, das ist ihre Führungsaufgabe, ihre Führungsrolle zu diesem Thema. Mhm. Und das funktioniert gut. Aber man muss halt sich damit auch klar haben, dass man auf einmal nicht mehr so wichtig ist.
Genau, ich glaube, da ist bei den vielen schon mal scheitern.
Also zu diesem Thema. Gut. Wir reden ja jetzt nur abgegrenzt von diesem einen Thema. Es gibt ja viele andere Führungsaufgaben auch. Oder auch in anderen Bereichen mache ich das teilweise. Und das habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen. Weil es sind ja alles qualifizierte, hochqualifizierte Mitarbeiter, die, auch wenn es nicht Hochqualifizierte sind, Leute arbeiten in der Produktion irgendwo, dürfen nichts entscheiden, nichts tun, gehen nach Hause und bauen Häuser.
Genau,
das ist
eine
unheimlich komplexe Geschichte. Was die alles managen oder sind Vorsitzender von der Feuerwehr und dann gehen sie ins Unternehmen und auf einmal können sie das alles nicht mehr.
Ja.
Komisch irgendwie, oder?
Ja, es ist echt spannend, das zu sehen und zu beobachten. Wenn wir das jetzt mal kurz zusammenfassen, Norbert, was wir heute so gehört haben. Sehr, sehr interessante Inhalte.
Wenn wir es vergolden, Vergolden, die Unternehmensalchemie, dann ist es für uns auch dieses, was du jetzt zuletzt auch nochmal erwähnt hast, das Ermöglichen, ja. Wirklich ermöglichen, sich zu entfalten, sich einzubringen, das Ganze dezentral zu halten, auf einen organisatorischen Kontext zu beziehen. Als Führungskraft sich nicht so wichtig zu sehen, das bin ich geboren, sondern ich kann ganz, ganz viel in meinen Werkzeugen auch noch dazu lernen und die Haltung, die bestimmt Verhalten oder die Haltung ist wichtiger als die Kompetenzen. Neben auch dem Thema Selbstreflexion, gut auf die Energie schauen und wirklich bei deinen vielen Beispielen, die du gebracht hast, wirklich mal den Mut haben, andere Perspektiven einzunehmen. Ich glaube, da geht es hier mit gutem Beispiel voran und da haben wir uns ganz, ganz viel zum Vergolden mitgenommen. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter dranbleiben wollt, wir freuen uns sehr über ein Gefällt mir, wenn ihr unseren Podcast abonniert und es geht mit spannenden, relevanten Themen in Bälde weiter. Vielen Dank fürs Dabeisein, lieber Herbert. Sabine, du hast das Schlusswort.
Sehr gerne.
Wir freuen uns, es ist ein ganz spannendes Thema und ich denke, wir werden uns nochmal gemeinsam zusammensetzen, um die Tiefe zu gehen. Ja, wir sind pur, wir sind die Unternehmensalchemisten.
Vielen Dank fürs
Schaut's
Zuhören.
Vorbei.
Bis bald.
Dankeschön.